Herzlich willkommen zurück zur dritten Folge Materialwagen. Auch der wird von Rafa betankt. Und wenn man in Köln wohnt, dann muss man tatsächlich nicht so weit fahren, um zu bedeutenden Firmen und Leuten im Radsport zu kommen. Wir sind jetzt heute Abend hier nach Jülich gejettet. Das dauert so 40 Minuten von Köln aus. Und sitzen hier mit unserem Gast. Ich bin Bastian Marx.
Ich bin der Andi Stauf.
Ich bin der Uli Schoberer von der SAM.
Jo, Schoberer Radmesstechnik. Ich weiß nicht, ob das jedem was sagt, aber das ist auf jeden Fall Radsportgeschichte. Und da können wir heute mal... Ich habe mich nicht sonderlich vorbereitet, nur so ein bisschen, weil ich mir eigentlich denke, das läuft von selbst hier, weil hier hat jemand so richtig was zu erzählen. Ich versuche das mal zusammenzufassen, aber im Endeffekt habe ich so auf dem Schirm, ohne mich jetzt großartig erkundigt zu haben, dass du eigentlich die Wattmessung am Fahrrad erfunden hast. Ist das so?
Oder mehr oder weniger, ja.
Wo hast du die Idee her?
Als ich angefangen hatte, das war so Mitte der 80er Jahre, so genauer 1986. Ich hatte hier angefangen zu studieren in Jülich, Medizintechnik. Bin am Wochenende auch immer noch Radlrennen gefahren, auch als Jugendlicher. Und hatte mich zu der Zeit intensiv mit Trainingslehre und Trainingswissenschaften auseinandergesetzt. Und kam zu dem Punkt, eigentlich müsste man messen, wie stark man ist. Dass man sieht, was das Training bringt und letztendlich wofür man trainiert. Und letztendlich ist im Radsport oder halt wie in den meisten Sportarten, ist entscheidend, wie leistungsfähig man ist. Das ist im Schwimmen so, im Radfahren, im Laufen. Radfahren ist halt, sagen wir mal, ein Sport, wo man ein Sportgerät hat. Also nicht jetzt so wie Schwimmen oder Laufen, wo sehr viel koordinativ ist. Das ist beim Radfahren einfacher. Und letztendlich braucht man einen Faktor, mit dem man beschreiben kann, wie gut man ist. Das ist, sagen wir mal, im Schwimmen einfacher, da kann man die Zeit messen für 100 Meter. Es ist im Laufen einfacher, auch die Zeit im Sprint oder im Marathon. Aber im Radfahren ist es schwierig, weil man hat Außenbedingungen. Wind, Gegenwind, Berge, man fährt in der Gruppe, fährt Windschatten, schlechte Straßen, gute Straßen. Das wird alles, sagen wir mal, die Geschwindigkeit beeinflussen. Also sagt die Geschwindigkeit nicht viel aus, wie was man für eine Leistung hat.
Und Radfahren geht auch gar nicht auf Zeit. Das ist ja das, was es von vielen anderen Sportarten unterscheidet. So, du kannst nicht 10 Kilometer laufen und einen Weltrekord machen beim Radfahren, sondern eben, außer halt beim Stundenweltrekord, aber da sind auch, wie du sagst, alle Einflussfaktoren rausgenommen. Und du warst der Erste, der sich...
Der versucht hat, am Fahrrad mobiles Leistungsmessgerät zu entwickeln. Das heißt, man fährt mit seinem eigenen Fahrrad draußen in der Pampa und hat ein Gerät am Fahrrad, das seine Leistung misst.
Und dann hast du dir gedacht, ich mache das jetzt einfach mal so als Medizintechnik-Student.
Gut, der Vorteil ist natürlich, wenn man jetzt Medizintechnik studiert, lernt man ein bisschen Mechanik, ein bisschen Elektronik. Man weiß Physiologie vom Körper. Man lernt also von allem etwas. Aber was man halt am meisten lernt, ist, wo kann man nachschauen, wo findet man welche Informationen, wie man was machen kann. Und das ist eigentlich das Entscheidende, dass man weiß, wo finde ich Informationen, um was zu kreieren? Das ist eigentlich der Punkt. Und dann natürlich auch letztendlich die Fähigkeit verschiedener Komponenten. Das heißt, wenn man zum Beispiel am Fahrrad die Leistung messen will, brauche ich irgendwie ein mechanisches Messgerät. Weil Leistung ist letztendlich eine Kraft multipliziert mit der Geschwindigkeit. Dann brauche ich eine Elektronik, die das irgendwie aufzeichnet. Dann brauche ich irgendwie einen Computer, der das in Format bringt, wo man das abspeichern kann. Und dann brauche ich eine Software, um das zu analysieren. Also es sind viele Sachen, die zusammenspielen, dass man letztendlich was in der Hand hat, was man benutzen kann.
Und dann hast du angefangen zu basteln.
Genau.
Ich glaube auch gerade zu der Zeit, da war das ja nochmal, wenn man überlegt, 1986, wann kamen die ersten Personal Computer so in den Hausgebrauch, das war noch ein bisschen später.
Ja, das gab es dann noch nicht.
Wie du es gerade erklärt hast, ne? Also du musst halt damals schon irgendwie das Verständnis oder den Zugang zu solchen technischen Geräten gehabt haben. Das haben wir, da war den meisten ja, also heutzutage ist halt völlig normal, so einen Computer zu Hause zu haben und ein Wattmesssystem, aber zu der Zeit halt dieser Gedanke ist schon krass. Und dann war das ja irgendwie auch so ein bisschen Eigenbedarf, wenn du sagst, du bist selber Rad gefahren und du wolltest einfach deine eigene Leistung wahrscheinlich auch messen.
Ich bin selbst Rad gefahren und habe dann die ersten Rennen, wo ich dann hin bin, habe ich eine Kiste am Lenker gehabt. Die haben alle gesagt, ah, jetzt kommt der mit seinem Gameboy. Das war dann zusammengelötete Kiste, sagen wir mal ein kleiner Schuhkarton. Zum Beispiel, wenn man dann ins Schlagloch gefahren ist, ist das vom Lenker gefallen. Habe ich immer dann angehalten, die ganzen Elektronikteile auf der Straße aufgesammelt, ins Trikot gesteckt und weitergefahren. Die anderen haben sich tot gelacht.
Das war dann Power Control 0.1 oder ja.
Aber Gameboys gab es schon.
Ja, gerade so. Es war, gab es noch nicht. Also, das war ganz am Anfang, hat man. Also wenn man einen Computer hatte, war das höchste eine Herkules-Grafikkarte, um dann schwarz-weiß Bildchen zu haben. Es gab, kam gerade mal aus einem neuen Nadeldrucker, wo man dann irgendwas mal als Grafik ausdrucken kann. Aber eigentlich waren zu der Zeit noch gebräuchlich Stiftplotter. Also ein Plotter mit farbigen Stiften, die dann eine Kurve gezeichnet hatten. Und mit dem bin ich auch, da war ich einmal eingeladen, das war schon ein bisschen später, Trainingslager nach Kimbaum von der DDR. Das muss gewesen sein, vielleicht 1989. Das war gerade nach Mauerfall, aber es gab noch DDR. Und da bin ich da hingereist. Und ich hatte auch schon zu der Zeit gemacht mit Westdeutschland, mit dem Öhme auf der Bahn. Das war vorher mit Hempel ein bisschen gemessen, dann mit Öhme. Und dann in der DDR mit Lindner. Und das war dann hauptsächlich auf der Straße 100 Kilometer Straßenfeder. Und die haben dann schon mal interessiert, das Gerät auszuprobieren.
Wie lang hat es gedauert, als du angefangen hast zu basteln, bis das Teil einsatzfähig war für dich?
2 Jahre etwa, von 86 bis 88.
Okay.
Okay. Und dann kam dann halt quasi 89, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, schon die ersten Trainer, die quasi in Wattwerten trainiert
haben, oder?
Ja, ich hatte
das Glück. Also hier... Ich kannte dann auch später, also vom Radfahren, ich meine, ob du den auch kennst, Willi Belgo.
Ja, genau.
Der war vom Lars Teutenberg und so in der Sportgruppe drin. Zum Beispiel Lars war einer der Ersten, der damit, ich weiß nicht, der war vielleicht 17 Jahre alt, ja, wollte das haben. Dann hatte ich Glück gehabt, dass ich in Köln zu der Sportfördergruppe kam, nach Longerich. Und zu dieser Zeit war da Kai Hundertmark, Raimund Lehnert, diese Cracks. Und habe dann direkt Kontakt gehabt eigentlich zu den besten deutschen Radlfahrern.
Ja.
Buchmann war da von der Bahn, Markus Nagel, das waren die Bahnsprinter. Dann kam noch dazu später Rolf Aldag, den kennt eigentlich auch fast jeder.
Ja.
Die waren alle in Köln in der Sportfördergruppe.
Und die haben dann damals auch schon dann nach Watt trainiert direkt, oder?
Das war der erste.
Wie haben die das angenommen? Ich meine, die kannten das ja wahrscheinlich vorher noch gar nicht, ne?
Ja, also. Es war von denen in der Gruppe, der am meisten interessiert war, eigentlich Markus Nagel. Der war voll begeistert von dieser Gruppe. Aber es war natürlich auch interessiert Öhme als Bundestrainer, um das auf der Nationalmannschaft einzusetzen. Und Öhme zu dem Zeitpunkt hat als Sportwissenschaftler gehabt Lüchertz. Ich weiß nicht, ob den Leute kennen, Sigurd Lüchertz, der kam aus Leipzig. Und das war die Person im Hintergrund, die eigentlich die Leistungsdaten wollten. Und dann bin ich schon sehr früh dann mit dem BDR auch nach Mexiko gefahren, Höhentrainingslager, um die Daten einfach mal aufzuzeichnen. Wie sind die Belastungen, wenn die jetzt 200 Kilometer Grundlagentraining machen oder wenn die IBs fahren auf der Straße oder SBs? Was sind wirklich die Watt, die man draußen fährt? Und wenn die jetzt selbst auf die Radrennbahn gehen und die wollen jetzt fahren, sagen wir mal, im Vierer 4 Minuten, was musst du treten? Was musst du treten, wenn du vorne bist? Reichen da 500 Watt oder musst eher 700 Watt treten? Was brauchst du an den Positionen? Also einfach mal das aufzuarbeiten,
ja,
was ist notwendig für eine Leistung? Und das war halt jetzt auf nationaler Basis. Und zur gleichen Zeit hatte ich auch Kontakt zur Sporthochschule Köln, die eigentlich eher die Geräte eingesetzt hatten für Rehabilitation zu messen. Und die waren in Kontakt mit der Universität in Udine in Italien. Und diese Universität, das war ein Professor, der hieß oder heißt Di Pramparo, der war zuständig für die Fitness der russischen Kosmonauten auf der Raumstation Mir.
Okay.
Und er wollte so ein Gerät haben in der Raumstation, um zu messen, wie die Kosmonauten weniger leistungsfähig werden, wenn die in der Schwerelosigkeit sind.
Ah, okay. Lustig.
Bin ich hingefahren nach Udine, das ist ziemlich im Osten in Italien an der Grenze zu Slowenien, Friaul, und hatte dort dann kennengelernt, als ich das Gerät denen vorgestellt habe, die haben auch 2 gekauft, gab es auch eine kleine Anzeigensoftware für den PC kennengelernt, einen Doktor, der an der Universität in Ferrara gearbeitet hat, der hieß Grazi. Und der hat mich eingeladen, ich muss unbedingt nach Ferrara kommen. Der Professor dort ist der Doktor von der UCI und der ist sehr interessiert an meinem Gerät.
Ja.
Gut, bin ich dann auch nach Ferrara gefahren, der hieß Conconi.
Genau.
Der hat damals entwickelt einen Test, der heißt Conconi-Test. Der war zu der Zeit populär. Und dadurch hatte ich dann auch sehr früh Kontakt gekriegt zu den ganzen Italienern. Aber zum Beispiel Ferrari hat da gearbeitet.
Genau, ja.
Die waren dann verbunden mit Cecchini in Lucca, wo ich dann später auch hingezogen bin. Und auch dann mit dem Zentrum Mapai in Mailand. Und ich hatte dann relativ schnell Zugang zu den besten Profis in dieser Region. Aber gleichzeitig gab es einen anderen Profi, der hieß Greg LeMond, den kennt wahrscheinlich auch jeder.
Ja.
Das war der Erste, der sich das Gerät ans Fahrrad geschnallt hat, um Giro d'Italia zu fahren.
Ah, okay.
Der wollte einfach wissen, wie ist das? Der war nicht mehr so gut oder er dachte, er ist nicht mehr so gut. Und ich habe auch die Daten dann gekriegt vom ganzen Giro und habe gesehen, im Vergleich zu den Daten von den anderen, dass mit der Leistungsfähigkeit, wo ihm gereicht haben, Jahre zuvor, dreimal die Tour de France zu gewinnen, gewinnt es kein Pfifferling mehr.
Okay.
Das sieht man dann eindeutig.
Okay.
Einmal kam dann ein Leistungssprung von 50, 60, 70 Watt mehr.
Wahnsinn.
Und das konnte man natürlich deutlich zu Papier bringen.
Okay. Das war welches Jahr?
Das müsste dann gewesen sein, so 93, 94 rum.
Wahrscheinlich, ja.
Die Zeit rum muss das gewesen sein.
Okay, jetzt,
du könntest genau
wird's
nachschauen. Du könntest mal den einen Ordner herholen, der da hinten ist, oder die zwei.
Da sind noch die ganzen Ausdrucke vom Nadeldrucker.
Auf jeden Fall.
Von Le Mans Wattwerten.
Noch eine Zwischenfrage. Hast du dein Studium noch fertig gemacht, ja, oder warst du schon?
Nein, das war auch dann meine Diplomarbeit.
Alles klar. Okay. Und das war dann aber schon die Zeit, da wurde es schon zur Firma wahrscheinlich.
Ja gut, am Anfang hatte ich alles selber gemacht. Ich hatte dann am Anfang auch einen Kollegen aus München, der geholfen hat bei der Entwicklung des Computers. Ich habe mich dann mehr beschränkt auf den Powermeter. Dann hatte ich noch einen anderen Kollegen, der sich nochmal die Elektronik vom Powermeter überarbeitet hat, das wirklich stromsparend ist. Und das Gerät war eigentlich dann schon so gut, dass das ein Radprofi im Training zuverlässig einsetzen konnte. Für Rennen fahren war es am Anfang Greg LeMond und dann kam noch schnell danach hinterher Bjarne Riis, ein dänischer Radfahrer, der dann auch einmal die Tour de France gewonnen hat und der war auch total fokussiert auf Leistungssteuerung und diese Sachen. Aber zu der Zeit war bei den meisten Profis das ein reines Trainingsgerät und im Rennen haben die das eigentlich nicht gefahren.
Wahrscheinlich war das ja damals auch dann auch noch ein ganz gutes Zusatzgewicht am Rad, ne?
Ja, das war ein Zusatzgewicht, aber auch man würde jetzt sagen, es wären eher junge Rennfahrer daran interessiert, aber zu der Zeit waren eher die Älteren daran interessiert, an so ein Leistungsmessgerät, wie zum Beispiel, ich habe auch Daten noch von Loro Fignon, der hat das am Ende seiner Karriere eingesetzt. LeMond war am Ende der Karriere. Auch Bjarne Riis war in der Mitte. So von den Jungen waren es eigentlich weniger. Ich weiß nicht warum, aber es waren eher die Älteren, die da richtig interessiert waren. Ich meine, du hast es wahrscheinlich auch gehabt, später so ein Gerät, oder?
Ich hatte, bei mir war es ganz anders. Ich kenne es halt gar nicht anders. Ne? Also bei mir hat strukturiertes Training mit einem Watt, also mit einem SRM angefangen. Weil da zu der Zeit ja, glaube ich, so ziemlich das Einzige, was es gab. Aber ich habe noch nie anders strukturiert trainiert, außer nach Watt. Und deswegen war ich gerade so interessiert, wie hat es angefangen, wer waren die Ersten. Und ich wusste, dass das irgendwie in Italien angefangen hat mit diesem Training, wattbasiertem Training halt mit. Ja.
Hauptsächlich
Cocconi und Cecchini, genau. Und ja, dann die ersten, dass das dann aber auch schon so Fignon und Le Mans gemacht haben, das.
Du hast noch auf der Herfahrt nicht, ne? Gesagt, dass du denkst, Armstrong war der Erste, der das am Rad hatte.
Ja, aber da war das so, zumindest mal in meinem Bewusstsein dann so, ne, irgendwie, weiß ich nicht.
Aber der hat wahrscheinlich von LeMond damals auch schon das gesehen, so.
Wer meinst du jetzt?
Lance Armstrong, ja.
Nein, das war anders. Ich hatte gearbeitet mit USA Cycling für die Olympischen Spiele in Atlanta. Und da war der Nationalcoach, wie hieß der, der hat später gegründet Carmichael Training Systems, Chris Carmichael. Ja. Mit denen hatte ich gearbeitet, allerdings für Mountainbike. Da ist hier noch ein Bild mit Ned Overend, mit einem SRM dran. Okay. Das war das Rennen vor den Olympischen Spielen in Atlanta. Und später war Chris Carmichael der Coach von Armstrong. Okay. Und der hat gesagt, du brauchst ein Leistungsmessgerät, sonst kannst du nicht die Tour de France gewinnen. Und dann Lance hat es dann auch immer gehabt, aber weniger im Rennen, aber immer im Training. Ja. Und der hat mir auch dann, als er, glaube ich, das zweite Mal die Tour gewonnen hat, so ein Rad geschenkt mit Jersey, das hängt da um die Ecke. Und er hat gesagt, ohne SRM hätte ich das nicht geschafft. Gut, ja. Mittlerweile ist sein Name verbrannt, also kannst du jetzt sagen, okay, ist jetzt nichts mehr wert, aber zu der Zeit war natürlich er ein Sportler, der mit seinem Willen und seinem Wissen in allen Bereichen das Optimum erreicht hat. Den konnte also zu der Zeit kaum einer was erreichen, weil er einfach Perfektionist war. Ja. Was anfängt, medizinische Betreuung, was ist Trainingswissenschaft, Ernährung, Material, Umfeld, Sportler aussuchen, die ihm loyal ergeben sind. Und das muss alles stimmen, damit man in der Lage ist, 7-mal die Tour zu gewinnen. Und das ist nicht nur, jetzt, was jetzt halt rauskam, Doping. Das ist vielleicht ein kleiner Teil, das ist auch wichtig. Aber das ist nicht der ausschlagende Punkt.
Dass ja, der hat es auf jeden Fall auf vielen Ebenen revolutioniert, den Radsport. Ne? Also wie man es heute kennt, so die ganze Taktik und so, das rührt schon alles noch so von der US Postal-Zeit her. So diese Teamkollegen, die sich aufbrauchen, genau. um ihn zu lancieren. Sieht man, Sky fährt ja, oder Ineos, fährt ja heutzutage immer noch eigentlich die gleiche Taktik. Aber der war halt bei mir so im Bewusstsein zumindest der, weil der auch so ja, dafür passte, so stand. Ne?
Passt also ja auch zu ihm,
halt,
ne?
Ich glaube, viele andere, die hatten so ein SRM halt dran, so wie ich auch, und haben danach trainiert, aber die wussten eigentlich nicht, was da genau passiert. Also die Auswertung und so, damit konnte ich mich zumindest am Anfang nicht so, kann ich mich nicht so wirklich mit aus. Das kam dann auch erst ein bisschen später. Aber das war so, Lance Armstrong stand halt irgendwie schon dafür. Ne?
Man hat ja jetzt schon so rausgehört, dass du eigentlich die Daten von allen kennst. Du hast wirklich dann auch immer so aus eigenem Interesse wahrscheinlich überall mit reingeguckt irgendwo. Und oder du hast sie bekommen auch zum Auswerten.
Interessant war zum Beispiel einmal, ich weiß nicht, Tony Rominger hat einmal Stundenweltrekord gefahren. Ich glaube, das wäre fast immer noch der aktuelle oder knapp vielleicht geschlagen. Der wird später disqualifiziert, weil er, ich glaube, ein kleineres Vorderrad gehabt hat oder irgendwas. Aber ich bin dann auch mit zu den Tests gefahren nach Bordeaux. Und da hieß es, ja gut, der muss treten. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht 470 Watt eine Stunde. Und da habe ich gesagt, das schafft kein Mensch, das geht nicht. Und dann hat Ferrari gesagt, Uli, dein Messgerät mit Aerodynamik kann es vielleicht 20, 30 Watt machen, aber der braucht 50 Watt mehr. Habe ich gesagt, okay, wie geht das? Das war vielleicht 1995, 96. Hätte ich mir nicht denken können, dass man da nochmal 50 Watt extra rauskitzeln kann.
Tja, worauf ich nämlich eigentlich dann auch hinaus will, jetzt mal super investigativ. Jetzt hast du in diesen 90er Jahren diesen Sprung da um die 50, 60 Watt nach oben mitgekriegt. Hast du noch mehr so Entwicklungen? Gibt es eine Entwicklung zurück? Gibt's eine?
Also ich muss jetzt sagen, dass das Feld mehr kompakt ist und die Leistungsspitze breiter. Einfach. Und das hat meiner Ansicht nach mehrere Gründe. Es ist die Betreuung besser von allen, also nicht nur von Einzelnen. Es ist das Wissen besser. Und es sind natürlich auch die Dopingkontrollen viel stärker. Das heißt, jetzt das extreme Doping ist nicht mehr in dem Maße möglich, wie das vor 15 Jahren möglich war. Dass man also wirklich sagt, okay, man macht alles und die Chance, erwischt zu werden, ist gering. Und alles ist natürlich teuer und diesen Aufwand, und das können nicht alle kriegen.
Kann sich nur namens
das ist jetzt meine Erklärung, ich kann es jetzt nicht beweisen oder so, aber ich denke mir, dass das auch ein Hauptgrund ist, dass eigentlich das Feld jetzt.
Wir hatten ja auch schon mit Andreas Klier mal die. So das Thema im Endeffekt, und der meinte auch, dass der Sport halt so viel professioneller geworden ist auch, ne, wie du auch schon sagst, so in der Breite, dass das Feld halt und auch jeder einzelne Sportler mit allen Tricks und Kniffen auch der Aerodynamik arbeitet und so weiter, und aber das kriegst du ja dann tatsächlich nicht mit, sondern du kriegst die Watt mit. Und die haben ja dann mit Aerodynamik nichts zu tun, das bedeutet ja dann nur, dass sie schneller sind mit der gleichen Wattzahl.
Die Sportler haben nichts mit Aerodynamik zu tun, oder wer meinst du?
Nee, die Wattwerte im Endeffekt.
Okay, das heißt, du fährst schneller mit weniger Watt oder halt du fährst. Genau.
Aber dass sie dieselben Wattwerte noch haben,
Ja. Und trotzdem schneller fahren.
Dann eben schneller fahren damit, genau. Ja. Oder eben zwischendurch weniger brauchen. Ja, wir haben jetzt hier so zwei Ordner gebracht bekommen gerade, mit Telekom-Aufklebern noch drauf. Sehr geil, da lassen wir jetzt auf jeden Fall mal reingucken.
Aber ich weiß noch, so die ersten Softwares, die es damals gab von SRM, da war doch auch immer, wenn man die gestartet hat, so eine Demo-Datei, die war doch auch irgendwie...
Genau.
Von wem waren die nochmal?
Das waren verschiedene. Das waren Rennen von Bianelis, das waren Mannschaftsverfolgung, Einerverfolgung, 1000 Meter Zeitfahren.
Ja.
Man hat hier zum Beispiel noch, das war von 1994.
Michael Rich.
Rich, Krapsch, Peschel, Meier. Apropos von Meier ist das Fahrrad.
Andreas Walzer, sehe ich auch noch da.
Und da waren, das waren 94.
Noch schön handgeschriebene Aufzeichnungen hier.
Weltcup Kopenhagen, die Radbahn, die gibt es nicht mehr. Das waren hier zum Beispiel Aerotests mit dem BDR. Mit einem Rad, das extra gebaut wurde, wo man das Oberrohr verlängern konnte.
Ja.
Man konnte das ganze Fahrrad länger machen.
Das sieht hier so ein bisschen aus wie Aubrey.
Ja, ja, das ist Thorsten Schmidt. Das ist Guido Fulst. Das waren dann hier Leistungswerte. Das war also hier die Arbeit. Naja, mein Freund Lars.
Ja, für alle, die noch nie hier in Jülich bei SRM waren, ich weiß ja nicht, wie oft ihr im Jahr einen Tag der offenen Tür macht. Oder vielleicht
schon.
Sonst Eintritt nehmen als Museum, könnte das hier mittlerweile auch funktionieren. wirklich interessant, was hier an den Wänden hängt, im Flur steht oder halt in so Ordnern hier vielleicht dann nicht für jeden einsehbar ist, aber. Wäre das vielleicht mal eine Idee, Uli, irgendwann mal ein Museum?
Ja.
Hier in Jülich.
Wir sitzen hier zwischen, hier über uns hängt das Rad, mit dem Jan Ullrich seine letzten Zeitfahren gewonnen hat. Das Rad von Marco Pinotti, zu dem es demnächst noch eine lustige Geschichte gibt. Und eins von hier FES.
Das war von Christian Mayer, das Rad von den Olympischen Spielen in Barcelona.
Olympische Spiele Barcelona und Trikots gibt es auch noch ganz schön viele hier.
Ja, es hängen noch ein paar Mal mehr Räder.
Ja, wir sind hier nur in einem Raum von vielen.
Zum Beispiel jetzt hier Bahn 4er. Da waren die Weltmeister. DDR. Das war der Zeitfahren in Forst. Das gab es damals. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Da siehst du mal, auf der Bahn haben die noch keine Auflieger gehabt. Im Bahn 4er.
Ja.
Also mittlerweile gibt es nicht mehr, dass man Bahnfeder fährt mit Hörnchenlenker. Das war noch, glaube ich, unter Hempel. Dann sieht man hier Loro Fignon mit einem riesen SRM am Lenker.
Ah, das müsste dann das erste da gewesen sein,
wenn ich das hier. Ja. Und das war hier Helvetia La Suisse, hat das auch stark eingesetzt unter Paul Köchli. Auch hier diesen Lenker mit. Und dann hier Bahnsprinter. Das war 6 Tage dann.
Da gab es dann die ersten Peak-Power-Maximalwerte.
Ja, 6 Tage dann ist interessant, aber eher so interessant sind die Sprinter. Wenn man sieht, na, die treten dann mal weit über 2000 Watt.
Ja.
Und kommen dann doch fast auf 80 km/h. Das ist
so krass.
Das ist richtig Power dahinter.
Was ist der höchste realistisch gemessene Wattwert
also,
von SRM?
Erstaunlicherweise kommen die BMX-Fahrer. Die sind fast genauso stark wie Bahnsprinter. Das sind die stärksten. Bahnsprinter und BMX. Das ist ziemlich ähnlich. Auch mit der Tretfrequenz. Mhm. Die gehen auch sehr hoch. Aber BMX-Rennen ist halt sehr kurz. Und mittlerweile, wenn man oben auf der Startrampe steht beim BMX-Rennen, dann würden sich viele in die Hose machen.
Und man muss dazu sagen, die haben nur ein Flatpedal, ne? Also die haben keine Klickpedalen oder sind nicht festgezurrt, oder?
Schon das mit Klick.
Ja, okay.
Die klicken auch ein, aber die haben trotzdem Flat in der Mitte den Klick.
Okay.
Also nicht so ein kleines SPD-Pedal, sondern schon mit einer großen Plattform, wo der Schuh einklicken kann.
Okay, ja. Ja, Robbie McEwen ist ja früher auch BMX-Rennen gefahren, bevor er Straßenprofi geworden ist.
Ich habe da null Ahnung von. Wie kurz sind die?
Die BMX-Rennen, ich glaube 30 Sekunden. Ich müsste es mal eins anschauen. Das
geil. Ist
sehr kurz.
Und aber dann schon irgendwie mit Kurve auch und so, ne?
Voll. Also, wenn du oben auf der Spartrampe stehst, da geht es gleich mal 10 Meter senkrecht runter oder noch mehr. Ich glaube, die Beschleunigung unten hast du 60 Sachen innerhalb von 2 Sekunden.
Aber was haben die für eine Übersetzung da drauf auf dem Mini-Teil?
Die haben sehr lange Kurbeln, damals 180 und treten trotzdem 160 Umdrehungen.
Boah.
Ja gut, dafür ist auch wenig Fahrrad zwischen
beiden. Die haben die langen Kurbeln und mit die sitzen da oben in einem Startblock und schießen dann raus. Also die haben schon richtig Druck auf dem Pedal.
Ja, das ist ja auch sowas, wo du dich bestimmt auskennst. Kurbellängen und Unterschiede und Messungen und so. Ja, und
also meiner Ansicht nach wird die Kurbellänge überschätzt. Also ich, wenn mich einer fragt, was soll ich für eine Kurbellänge fahren, dann sage ich, fahr, was du hast, das spielt keine Rolle, ist egal. Das ist nicht das, was ausmacht.
Ja.
Aber in generell kannst du sagen, kann man mit einer kürzeren Kurbel schneller treten und mit einer längeren Kurbel kann man mehr Drehmoment haben. Und ich sage jetzt mal, wenn man viele Rundstreckenrennen fährt, ist natürlich eine kürzere Kurbel besser und auch ein höherer Rahmen, weil man nicht so früh in der Kurve aufsetzt, weil man wieder eher anfängt zum Treten. Und wenn man jetzt lange Pässe fahren will und fährt doch eine langsame Drehfrequenz, ist meiner Ansicht nach eine längere Kurbel besser, weil man einfach langsamer treten kann, trotzdem den Drehmoment hat. Man muss aber auch sehen, dass wenn jetzt einer schwere Beine hat, eher Sprintertyp, ist vielleicht eine kürze Kurbel besser, weil er dann weniger Masse außenrum bewegen muss. Und einer, der lange, dünne Beine hat, wo das weniger eine Rolle spielt, kann auch eine längere Kurbel fahren.
Ja, sage ich auch. Im Endeffekt ist ja mein Ansatz daran, dass der Muskel ja auch theoretisch weniger Weg zurücklegt beim Auseinanderbewegen der Beine. Also genau, im Endeffekt müssen meine Fasern weniger kontrahieren, wenn ich, ich bin jetzt vor kurzem von, mit meinem SRM übrigens, von 170 auf 165 gewechselt und das fühlt sich schon extrem gut an und ich bin letztens mal wieder zurückgewechselt, weil es im Service war und ich nur eine 172,5er hatte und ich habe fast, es war so anstrengend zu fahren.
Wie groß bist du?
1,68.
Gut, du bist auch dann eher kleiner.
Das stimmt. Ja, also für kleinere, finde ich, macht es nämlich schon sehr viel Sinn. Bei größeren wird es dann egaler, wie du es aber eben auch irgendwo schon gesagt hast.
Den an den Adam Hansen, ich glaube, der fährt immer noch 180er.
Ja, genau.
Ja. Und viele Triathleten gehen auf kurze, aber der Michi Weiß, der immer noch einer der stärksten Radfahrer ist, fährt immer noch 175 Kurbel und ich denke, es ist nicht so wichtig. Man kann es natürlich mitspielen, das ist klar. Deswegen haben wir jetzt auch eine Kurbel gemacht mit Look, wo ein Einsatz ist mit 3 Längen in einer Kurbel. Man braucht dann keine neue Kurbel machen, kann einfach den Einsatz drehen und kann das ausprobieren, was gut ist. Und kann dann sagen, okay, ich mag lieber eine kürzere oder kann auch in der Saison, je nachdem, was man fährt, mal einfach die verlängern. Ich denke auch, dass der Körper trainiert sein muss, flexibel zu sein und dass der Körper einfach muss umschalten können. Ob man jetzt auf Mountainbike sitzt, auf der Straße oder auf der Bahn, wo alles, auch die Breite vom Tretlager anders ist, vielleicht die Kurbellänge, dass man einfach die Flexibilität hat, sich an neue Bedingungen schnell anzupassen. Und das ist, finde ich, zeichnet auch einen guten Athleten aus.
Ja,
da gibt es eine ganz interessante Geschichte, die ich mal miterlebt habe. Diese Kurbeldebatte, die hat ja schon vor ein paar Jahren nochmal neu begonnen. Also jahrelang ist eigentlich jeder einen fixen Kurbellänge gefahren. Und irgendwann kam jemand auf die Idee, okay, wir machen mal wieder kürzere Kurbeln. Und dann haben die damals bei einem Cervelo-Testteam, die ja auch viel so neue Sachen ausprobiert haben oder alte Sachen nochmal neu ausprobiert haben, kam die Teamleitung oder das Performance-Management auf die Idee, auf den Zeitfahrrädern kürzere Kurbeln zu montieren. Und die Fahrer wussten aber von nichts und haben es auch nicht vorher ausprobiert. Und dann am Tag vom Zeitfahren setzen sich alle auf die Zeitfahrräder drauf und haben dann nur noch so 165er Kurbeln drauf gehabt. Also teilweise ein Zentimeter weniger als auf dem Straßenrad. Und sind damit alle, erst haben sie es nicht gemerkt und dann irgendwann während der vollen Belastung dann im Zeitfahren denken die so, hey, irgendwie komisch. Und dann kommen alle zurück und ja, irgendwie hat es sich total scheiße angefühlt. Und dann haben sie gesagt, ja klar, wir sind ja überall neue Kurbeln drauf. Und die so, hä, wie? Und dann, manche Fahrer waren richtig sauer, die sich dann eben nicht so gut drauf einstellen konnten. Dann
ist es ja auch nicht angepasst.
Nee, gar nichts. Also einfach die Kurbeln gewechselt und ab, Achtung, fertig, los. Ne?
Kenne ich aber auch eine Anekdote. Es gab einen Rennfahrer, der hieß André Schmidl, der hat einmal Paris-Roubaix gewonnen. Ich glaube, der war bei Team Lotto zu der Zeit. Der hat auch immer SRM gefahren. Und im Jahr, wo er Paris-Roubaix gewonnen hat, hat er 2 verschiedene Kurbellängen dran gehabt. Und hat es nicht gemerkt.
Rechts und links?
Ja, 2 verschiedene. Hat aber das Rennen gewonnen. Der Mechaniker hat es gesehen im Ziel, und dass er die Räder gewaschen hat. weil der hat immer mit SRM gefahren, aber dann haben die ihm das SRM abgebaut, aber dann vergessen, dass er da zwei verschiedene Kurbellängen hat. Wenn man den am Start gesagt hätte, an deinem Fahrrad hast du zwei verschiedene Kurbeln, hätte er gesagt, mit dem Rad kann ich nicht fahren. Ja. Er wusste es aber nicht, es war auch nur 2,5 Millimeter Unterschied, hat es nicht gemerkt und hat Paris-Roubaix gewonnen. Also
viel zum Thema Relevanz der Kurbellänge.
Vielleicht hat er so unterschiedlich lange Beine gehabt, dass es genau gepasst hat dann.
Gut, ich sage jetzt mal, 2,5 Millimeter ist nicht so einfach zu merken. Wenn es ein Zentimeter ist schon, da fühlt sich das erstmal komisch an und man denkt, was stimmt nicht. Das merkt man. Aber dann genau zu sagen, was ist jetzt da anders, ist es schwierig. Und vor allem ist es noch schwieriger, wenn man nur eine Länge tauscht an einem Bein und das andere nicht. Das wird dann extrem schwierig.
Mhm. Auf jeden Fall.
Ich bin da eigentlich immer relativ feinfühlig, so was Kurbellänge. Also ich merke es direkt, wenn ich eine kürzere. Ja, genau. Und was ich immer gemerkt habe, wenn ich einen Leistungstest gefahren bin, da kann das sein, dass der Abstand zwischen den beiden Kurbeln größer war als beim normalen Rad?
Nein. Nee? Du meinst auf dem SRM-Ergometer? Ja. Da ist Standard-Innenlager dran.
Okay.
Shimano Octalink, es ist Standard. Es ist genau.
Ich bin einmal, weiß ich noch immer, wenn ich einen Leistungstest gefahren bin, dann kam das irgendwie, kam mir das breiter vor und dann hat dann damals irgendwie auch einer von den Ärzten gesagt, ja, hier, das ist ein bisschen breiter als beim Rennrad.
Ja.
Das ist der Erste, der es gemerkt hat.
Wir können gleich mal nachmessen.
Ich weiß nicht, ob es ein SRM-Ding war.
Aber es kann sein, die Standard-Ergometer haben normal breiter. Aber ich habe das SRM-Ergometer eigentlich so gemacht, das war eine Entwicklung mit Uni Freiburg und mit Peter Kien, der hat damals, war das der Coach von Boardman. Er hat gewohnt in Eastbourne, hat später in Gang gesetzt, dass in Manchester das Velodrom gebaut wurde und war auch dann zuständig für die Athleten, die nominiert wurden, alle Athleten für die Olympischen Spiele in London. Und den seinen Job bei British Cycling hat dann später übernommen Brailsford, der jetzt das Team Sky hat. Aber der Vorreiter war eigentlich für diese Sachen Peter Kien. Und mit dem wurde das Ergometer entwickelt. Und da waren auch Ideen noch drin von Universität Udine für die Raumstation Mir. Und das Ziel von dem Ergometer war eigentlich so, dass die Sitzposition identisch ist wie auf dem Straßenrad und auch die Schwungmassen, die drin sind, der kinetischen Energie des Sportlers entspricht, dass also das Fahrgefühl wirklich identisch ist, wenn man draußen fährt. Das war die Vorgabe von dem ganzen Ergometer, weil da gab es auch nichts anderes oder gab es vielleicht noch ein Lode-Ergometer und irgendwas anderes, aber das hatte andere Aspekte. Aber das SRM-Ergometer war wirklich so, dass wenn du jetzt einen Radprofi draufsetzt oder einen Nationalfahrer, dass der seine Position so einstellen kann wie auf seinem Rad. Eigentlich. Aber wenn, dann muss natürlich der Arzt oder der medizinische Assistent auch dahinterher sein, dass das stimmt.
So, dann war dein kleines neu gegründetes Unternehmen ja eine ganze Zeit lang eigentlich Monopolist wahrscheinlich, ja. Ne?
Ja, ich muss sagen, das zweite Jahr kam Look auf den Markt, auch mit einem Leistungsmessgerät, der hieß Max One. Und da war Böhmer der Göhner hieß der, glaube ich, oder Böhmer. Der war in Köln Generalvertrieb für Look und auch Präsident vom BDR. Und da hatte ich, der hat dann gesponsert den PSV Köln. Und die sollten dann das neue Gerät probieren, wo ich da auch die Meisterin vorher kannte, noch von Köln, von der Sportfördergruppe. Und das ging aber überhaupt nicht. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt kommt Look. Wir haben damals auch ein Profiteam gehabt, La Viclaire, wo auch dann später, ich glaube, Andy Kappes gefahren ist und wie hieß der andere, der jetzt gestorben ist? Der war mit Andy Kappes in dem Team. Mhm. So ein Langer aus Bayern, aus Schweinfurt.
Kröne.
Na,
oder?
Schweinfurt. Der hat sich und seine Frau umgebracht.
Ja.
Nee, der war mit Kappes in dem Team.
Ja, komm ich gerade nicht drauf.
Jedenfalls waren die alle dann auf Look und da habe ich gedacht, das wird nichts, aber das Gerät war nicht gut.
Remix Stumpf, oder? Remix Stumpf, genau.
Genau. Und letztendlich gab es dann nur SRM für Jahre. Und dann gab es dann später auf dem Markt, ist gekommen, das hieß PowerTap.
Mhm, das war die Narbe, ne? Was es noch
lange gibt. Das war, das hieß, glaube ich, früher iTap erst und dann auch PowerTap umgenannt. Was dann Konkurrenz war, aber das war eine Leistungsmessung im Hinterrad, was ein bisschen umständlich ist. Mhm. Und dann gab es noch ein Leistungsmessgerät im Innenlager, das hieß Ergomo. Das hat sich aber auch nicht durchgesetzt. Jetzt erst, muss ich sagen, vielleicht seit 10, 15 Jahren, schießen überall die Leistungsmesser.
Ja, also aus allen Ecken. Gefühlt jetzt so seit fünf Jahren oder so ist es wirklich so, dass es...
Kann alles Leistung messen.
Kann alles Leistung messen und jeder hat halt auch eins jetzt erst seit neuestem, ne? Also so ungefähr seit 4, 5 Jahren. Ich ja auch erst seit 2. Und gut, einerseits hast du jetzt viel Konkurrenz, andererseits ist der Markt viel größer geworden, ne?
Ich weiß nicht, ob der Markt so viel größer geworden ist, wie die Konkurrenz gestiegen ist.
Ja, okay.
Ich würde sagen, es sind vielleicht 20 Leistungsmesser auf dem Markt, wovon vielleicht 5 was taugen oder 4. Und dass es für den Kunden jetzt schwierig ist, auszuwählen, was ist wirklich ein gutes Produkt und wo kriege ich wirklich was Gutes für mein Geld. Das ist für den Endkunden schwierig, weil viele Leute sagen ja, vielleicht tut es ja schon das Billige, aber die wissen ja dann doch nicht, wie am Fahrrad das belastet wird und was dem alles ausgesetzt wird. Und
immer den Wattmesser kaufen, der am meisten anzeigt. Ne?
Ich bin das beste Beispiel dafür, für was er gerade gesagt hat. Erstmal natürlich, okay, ich probiere das jetzt mal, Stages Arm gekauft. Nach 3 Monaten SRM gekauft. Einfach nur ausgefallen, das Teil.
Ich bin ja dann eigentlich immer SRM gefahren. Also ich glaube, seit der U23, dann im ersten U23 habe ich damals mein erstes SRM hier übrigens noch gegen eine Lampe eingetauscht. Falls ich
die hängen hier. Artemide-Lampen.
Genau. Und in dem Jahr habe ich dann halt auch angefangen, so wirklich nach Trainingsplan und so zu trainieren und hatte dann immer SRM als Referenzwert. Und das hat sich dann da durch die Karriere auch durchgezogen. Und am Ende, als ich dann nochmal irgendwie auf diesen Rotor-Powermeter gewechselt habe und auf einmal so überall 30 Watt mehr hatte, dann dachte ich mir auch, das kann nicht sein. Und dann da fing das dann an, so dass dann irgendwelche utopischen Wattwerte auf einmal so von Trainingskollegen oder einfach Leuten, die man also aus dem Fahrerfeld kannte, kam und dann aber immer so SRM-Wattwert war immer der Referenzwert dann irgendwann, ne? Und das hab ich immer noch so in meinem Kopf, so wenn mir jetzt halt die Jungs aus dem Nachwuchsteam mir erzählen, was sie alles für Wattwerte fahren, dann denke ich mir so, ja okay, warte mal kurz, mit welchem Powermeter wurde das gemessen und ja, ist vielleicht dann doch nicht so viel, wie es eigentlich wirklich ist, ne?
Also. Es ist schwierig, weil ich sage jetzt mal, wenn man jetzt hart trainiert, und man will an seiner Schwelle 10, 15 Watt besser werden, ist das ganz schön viel Arbeit. Und ist auch in diesem Unterschied. Ich sage jetzt mal, zwischen dem 1. und dem 20. bei der Tour de France ist wahrscheinlich nicht mehr Unterschied als 2%. Mehr nicht. Mhm. Und das muss man wissen, wenn man jetzt hart trainiert, braucht man eigentlich schon ein genaues Messgerät, um zu sehen, ist das jetzt die Schwankung vom Messgerät oder bin ich wirklich besser? Und das ist dasselbe, wenn man eine Waage hat und man will abnehmen und man steigt mit einem Bein drauf und sagt, das mit einem Bein nehme ich mal 2, das wiege ich und schreibt das dann in sein Büchlein rein. Da kann man natürlich alle Zahlen produzieren, die man will. Und wenn man jetzt, sagen wir, das solide machen will, braucht man ein vernünftiges Gerät, um einfach das richtig machen zu können.
Wie schon gesagt, du musst jetzt gegen einiges an Konkurrenz da am Markt behaupten. Vielleicht nochmal kurz, kannst du mal erklären, wie die Firma überhaupt gewachsen ist in der Zeit? Weil wir sitzen jetzt hier in Jülich, du hast aber irgendwie auch noch Außenstandorte mittlerweile. Wie viele Leute arbeiten für dich? Was macht ihr hier noch? Und
wir haben 3 Standorte, die eigentlich der SRM gehören oder uns gehören. Das ist der Hauptstandort in Jülich. Hier sind vielleicht 25 Leute, 25 bis 30. Dann gibt es einen Standort in Colorado Springs. Das sind 10 Leute. Das ist eigentlich hauptsächlich Markt USA, Kanada. Dort können auch alle Geräte gebaut werden, geserviced werden. Es gab einen Zeitpunkt, da war eigentlich das genauso groß wie hier. Mittlerweile USA ist schwieriger durch Armstrong-Skandal und die ganzen Sachen. Es gibt auch nichts, jetzt glaube ich, keine Kalifornien-Rundfahrt mehr, keine Tour of Colorado. Da sind die ganzen Sponsoren abgesprungen. Also Radsport ist in USA, Straßenradsport im Fallen. Dafür kommt jetzt da immer mehr Gravelradfahren. Und dann haben wir noch einen Standort in Italien, was auch genutzt wird zum Trainieren. Dort waren die ersten Jahre USA Cycling, dann später das Team MTN Copeca. Und jetzt sind immer noch Coaches von dem Team da, das heißt jetzt Dimension Data und nächstes Jahr, glaube ich, ATT, oder?
NTT.
NTT. Und in Italien arbeiten 8 Leute, die hauptsächlich Software machen, also Software für die Apple-Produkte. Und aber es wird auch dort die Räumlichkeiten genutzt, um neue Produkte vorzustellen, um Events zu machen. Und dann haben wir noch zwei Leute in China, in der Nähe von Macau. Die machen das, um eigentlich im China präsent zu sein, und auch eine kleine Zweigstelle in Australien, in Adelaide.
Ja, und dann
50 Leute etwa insgesamt.
Dann hast du schon von deinem ersten Konkurrenten erzählt, mit dem du dich jetzt zusammengetan hast. Jetzt gibt es nämlich, oder wie kam das zustande, dass ihr dann doch den Sprung gemacht habt vom kurbelbasierten Messsystem Richtung doch ein Pedal anzubieten?
Ja, also ich muss sagen, ich hatte schon auch vor 25 Jahren Pedal. Mhm. Aber der Nachteil vom Pedal ist, dass man zwei Pedale hat. Es muss eine Kommunikation stattfinden vom einem Pedal zum anderen. Was manchmal nicht so einfach ist. Das Pedal ist sehr exponiert. Das heißt, beim Crash, beim Unfall ist es das erste Teil, das kaputt geht und kaputt gehen kann. Nach einem Laufradsatz vielleicht. Das zweite ist, die Stromversorgung im Pedal ist natürlich wenig Platz für Batterien, für alles. Deswegen kam ich damals zu dem Schluss, okay, man nimmt die erste Stelle am Fahrrad, wo alle Kräfte vereint sind. Und das ist der Platz zwischen Tretlagerachse und Kettenblätter, wo jetzt eigentlich der Powermeter sitzt. Und dieser Bereich ist eigentlich sehr geschützt. Und man hat viel Platz. Man kann genug Energie reinbringen, dass so ein Gerät das ganze Jahr funktioniert. Aber mittlerweile gibt es jetzt so viele Standards von Rädern. Es gibt 24 mm Achsen, 30 mm Achsen, BB30, BSA, ja. BB90. Und es gibt eigentlich nur noch ein Teil am Fahrrad, was vom billigsten Kaufhausrad für 100 Euro und am teuersten Rad für 20.000 Euro das gleiche ist. Das ist das Pedalgewinde. Und ein Pedal hat natürlich einen Vorteil, es ist einfacher zu transportieren. Man kann das in den Schuh stecken, fährt nach Mallorca, schraubt das ein anderes Fahrrad hin oder geht ins Fitnesscenter, schraubt das an sein Fitnessrad hin und hat halt sein Leistungsmessgerät dabei. Ist allerdings das Pedal schwieriger, genauso präzise zu machen wie ein Powermeter, der in der Kurbel sitzt, weil es einfach empfindlicher ist und nicht so einfach ist. Look hat mich vor 3 Jahren kontaktiert, die hatten dann auch einen Powermeter entwickelt mit Polar, der ging nicht und die waren unzufrieden, ob wir nicht zusammen was Neues machen. Und deswegen gab es dann vor 1,5 Jahren haben wir das Look-Pedal zusammen mit Look gelauncht, wobei wir die Messtechnik machen und Look stellt dem Pedalbody die Achse zur Verfügung. Und das ist jetzt auf dem Markt, ist allerdings ein bisschen schwierig zu montieren, weil dieses Pedal noch ausgerichtet werden muss in der exakten Position zur Kurbel.
Das macht aber der Kunde, oder? Ja.
Das muss also der Kunde machen, aber es ist für einen Nicht-Techniker ein bisschen schwierig, obwohl das Pedal, wenn es richtig montiert ist, super genau ist, muss ich sagen. Es ist genauso genau wie der Powermeter. Allerdings halt die Montage ist nicht ganz so einfach. Aber von den Messwerten her gut.
Und mit Look zusammenzuarbeiten war auch...
Mit Look ist das nicht einfach. Das sind, sage ich jetzt mal, Franzosen. Und da gibt es zum einen ein bisschen die Schwelle, man kann nicht direkt reden und mit den Ingenieuren ist gut, mit dem Management manchmal ein bisschen stressig. Wir arbeiten natürlich immer noch zusammen, die machen für uns eine schöne Carbonkurbel. Mhm. Das ist kein Problem. Aber
die kommt daher, ja, das habe ich jetzt auch realisiert.
Ja, du hast auch die dran, oder?
Nee, ich habe das 9000er.
Ah ja, an Shimano.
Dura
Ace. Der Shimano hat für uns auch Kurbeln gemacht, bis die ihren eigenen Powermeter gelauncht hatten. Die haben sehr viele Kurbeln für uns gemacht. Für fast alle Profiteams haben wir den Shimano Powermeter gefahren. Und jetzt machen wir ein eigenes Pedal auf
das
Basis.
Genau, das wäre die nächste Frage gewesen. Jetzt habt ihr euch dann aber überlegt, jetzt machen wir das selber.
Gut, es gibt noch das Look Straßenpedal, Keo Power.
Ja.
Das heißt exakt, das gibt es uns, wird auch weitergebaut. Aber nichtsdestotrotz, Look war nicht sehr interessiert an dem Mountainbike-Pedal. Die haben gesagt, ja, Mountainbike, das ist nichts. Aber ich meinte Gravelbike, Crossfahren, das wird das Neue sein, weil die Leute wollen weg von der Straße, die wollen ins Gelände, die wollen nichts mit Autos zu tun haben. Und es gibt tausende Feldwege, die eigentlich sehr gut sind, wo man sehr gut Radfahren kann und hat nichts mit Autos zu tun. Und dann ist es natürlich einfacher, dafür ein Pedal zu haben, wo man auch mit den Schuhen laufen kann, die ein bisschen robuster sind. Und dann habe ich gesagt, okay, wir fangen jetzt mal an, machen Mountainbike oder Crosspedal, wo alle Nachteile eliminiert sind, die wir mit dem Lookpedal haben. Also einfach dran schrauben, es muss gehen. selbes Deck heißt, also Abstand, Schuhplatte, Mitteachse wie beim normalen Mountainbike-Pedal, gleicher Q-Faktor, einfaches Aufladen mit Magnetstecker, Bluetooth, ANT, also diese ganzen Features müssen drin sein. Und das Pedal ist jetzt eigentlich soweit fertig. Und wir hoffen, dass wir vor Weihnachten die ersten verkaufen können.
Aha.
Da müssen natürlich noch alle Zulieferer, alles, das muss anlaufen, was dann auch dann letztendlich auch alles nicht so einfach ist.
Und wann wird der Radcomputer graveltauglich mit Navigation und allem drum und dran?
Das ist dann der nächste Schritt, was natürlich nicht so einfach ist. Ja. Also mittlerweile denke ich fast, dass man ein billiges Handy nimmt, macht da die passende Software drauf und schnallt sich das an den Lenker. Weil ich denke mir, man kriegt für 200, 300 Euro ein Handy gekauft und das hat schon alles drin. Alles. Datenupload, alles. Und das ist unheimlich billig, was man an Technologie kriegt.
Ich weiß noch, am Anfang hatte man immer zwei Geräte dann am Fahrrad. Das SRM Power Control und dann hattest du noch ein Garmin oder irgendwas, wo du mal eine Route speichern konntest. Mittlerweile gehen ja viele dann weg vom Power Control und fahren dann halt, weil das kannst du ja koppeln, ne, mit irgendwie ANT plus.
ANT und Bluetooth.
Ja, und ich habe jetzt auch schon zum Beispiel mein Cousin, der hat sich gar keinen Garmin oder sonst was mehr gekauft, hat wirklich direkt so sein Handy jetzt immer vorne dran gemacht.
Ja.
Ich meine,
gut, was natürlich jetzt auch gibt, ist, man kann sich ein Vorderrad nehmen mit einer Magnetnabe, hat eine Stromquelle am Fahrrad und schnallt sich dann einfach ein billiges Android-Handy an Lenker mit einem Halter und hat alles. Wenn es kaputt gibt, die Handys sind ja mittlerweile auch wasserdicht.
Was ich die ganze Zeit schon fragen will, und vielleicht schneiden wir das an Anfang, mal gucken. Erklär doch mal für einen ganz Dummen oder für ein Kind, wie ein Powermeter funktioniert.
Okay. Powermeter ist ein Leistungsmessgerät. Eine Leistung ist ein Wert, der aus zwei Faktoren besteht. Ein Faktor ist eine Kraft und der zweite Faktor ist eine Geschwindigkeit. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich jetzt ein Auto schieben will, bewegt sich das erst, wenn die Kraft ausreicht, um das in Bewegung zu setzen. Und in dem Moment verrichte ich eine Leistung. Wenn man also in der Ecke steht und sich nicht bewegt und hat immer noch eine Kraft auf dem Boden mit 80 Kilo, verrichtet man keine Leistung. Mhm. Aber in dem Moment, wo man das Gewicht in Bewegung bringt, brauche ich eine Leistung und die Leistung wird in Watt gemessen. Und wenn man dann, das fragen viele Leute, ja, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Leistung und Energie? Die Energie ist eine Leistung über eine Zeit. Zum Beispiel, wenn ich jetzt 100 Watt habe oder man schaut an, eine Glühbirne, die hat 100 Watt, dann braucht die in einer Sekunde die Energie von 1 Joule. Weil Energie ist Watt mal Zeit. Und dasselbe ist beim Fahrrad, wenn man jetzt 100 Watt fährt und man fährt eine Stunde 100 Watt, eine Stunde hat 3600 Sekunden, sind 3600 mal 100, sind 36.000 Joule. 360.000 Joule. Also 360 Kilojoule.
Mhm.
Ganz einfach. Jetzt sagen die, jetzt hat man Joule. Aber jetzt sagen die anderen, ja, wir haben ja Kilokalorien. Und das Verhältnis Kilokalorien zu Joule ist 1:4. Und dazu muss man auch wissen, dass der Körper einen Wirkungsgrad hat von etwa 25%. Das heißt, wenn du jetzt 100 Watt trittst, braucht dein Körper eigentlich 400 Watt, dass du die 100 Watt auf die Kurbel bringst. Der Rest ist Abwärme.
Mhm.
Deswegen kann man dann, wenn man jetzt der Fahrradcomputer anzeigt, okay, ich habe jetzt gebraucht 3000 Kilojoule, kann man diesen Wert sagen, das sind 3000 Kilokalorien Energie, die ich essen kann, weil das Verhältnis 1:4 ist und der Wirkungsgrad vom Körper auch 25% ist. Also 25% ist ein Viertel von 100. Also
gut, kommt 1:4. Jetzt noch ganz einfach erklärt, was ist in der Kurbel drin, was das misst?
Okay, die Kurbel, die muss messen, das Drehmoment von der Achse, das aufs Kettenblatt geht, da sind dehnende Streifen drin. Das sind Sensoren, die werden aufs Metall aufgeklebt. Da ist ein feines Messgitter drin, aus Metall. Und durch die Verformung, das geht in Mikrometerbereich, ändern dieses Metallgitter den Widerstand. Und den Widerstand kann man messen und kann dann sagen, okay, von der Kurbel wird dieses Drehmoment auf das Kettenblatt übertragen. Und am Fahrrad ist dann Drehmoment, was letztendlich eine Kraft ist, multipliziert mit der Tretfrequenz, was die Geschwindigkeit ist, die Leistung. Die Daten werden am Fahrrad gespeichert, also über eine Umdrehung. Man muss jetzt, es gibt zwei verschiedene Formen, die Daten zu übertragen. Einmal kann man, wenn man jetzt einen ANT-Computer hat, werden die Daten ein-, zweimal pro Umdrehung von der Kurbel gesendet auf den Lenkercomputer. Die alten Powermeter haben die Daten permanent gesendet, 1000 Mal pro Sekunde. Mhm. Und der Lenkercomputer hat die dann zusammengefasst. Mhm. Deswegen konnte man mit den alten Geräten viel genauer die Leistung aufzeichnen, als wie das jetzt mit ANT möglich ist.
Aber wahrscheinlich hat die Batterie nicht so lange gereicht.
Na doch, die hat auch 4-5 Jahre gehabt.
Okay.
Das war nicht das Problem. Aber mittlerweile gibt es jetzt auch als Übertragungsprotokoll Bluetooth. Und mit dem kann man auch wieder eine hohe Übertragungsrate fahren. Das heißt, man kann jetzt, auch wenn man fährt, auf dem Trainer oder draußen, sich den Verlauf der jeder Umdrehung anzuzeigen. Das schaut mehr oder weniger aus wie eine Sinuskurve. Mhm. Das geht auch wieder, aber das geht halt dann nur einfach mit Bluetooth und nicht so sehr mit ANT.
Ich hatte eigentlich jetzt nur noch die Frage die ganze Zeit im Kopf, gibt es Polar noch?
Ja, die haben einen Fahrradcomputer und Polar macht nur Bluetooth. Die macht okay. Nicht ANT, habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob die irgendwann ANT machen werden. Das weißt du vielleicht besser. Aber soviel ich weiß, machen die nur Bluetooth. Bluetooth Low Energy.
Es kommt nächstes Jahr im Januar oder was kommt das neueste Powermeter raus? Stimmt das?
Das Pedal.
Ah ja.
Na, wir okay. haben jetzt auch einen neuen Powermeter 8. Mhm. Bisher hatten unsere alten Powermeter nur ANT, mhm. aber unser neuer Powermeter 8, der kann auch Bluetooth
okay.
und hat natürlich dann auch die Drehmomentanalyse, die man übertragen kann. Man kann also dann auf seinem Handy anzeigen, wie ist mein Drehmomentverlauf pro Umdrehung.
Hast du irgendeinen Ausblick, irgendeine Idee auf die Zukunft in dem Bereich, was noch kommen wird, was sich vereinfachen wird oder...
Gut, Leistung wird immer Leistung bleiben. Das ist ein Faktor wie Herzfrequenz. Da kommt nichts dazu. Es kommen vielleicht noch später dazu als Messwerte. Vielleicht noch Laktat, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung im Blut, solche Sachen.
Genau,
aber Leistung wird Leistung bleiben. Aber ich denke mir, der Radsport an sich, ich denke mir, wenn man in 20 Jahren die Tour de France anschauen wird, wird jeder mit einem Elektrorad fahren. Allerdings wird es dann so reguliert werden, dass jeder, denke ich, einen gewissen Energiespeicher hat, den er über das Rennen managen muss.
Habe ich früher auch mal so gedacht, dass das irgendwann so kommt, dass du den wie so ein Boost einsetzen kannst und so. Und den hat er nur einmal pro Rennen oder so.
Na, du hast, sag
ich mal. Aber ich sage jetzt mittlerweile, in 20 Jahren fährt keiner mehr auf der Straße die Tour de France.
Doch.
Ja?
Ja.
Da gibt es Leute, die haben da andere Vorstellungen davon.
Ja, Swift und sowas.
Aber, ja.
Du musst ja deinen Gegner ins Auge sehen. Du spielst auch nicht Fußball.
Das stimmt, ja.
Es gibt Fußball.
Ja, das würde dann verloren gehen, ne? Aber es gibt ja jetzt schon auch so die ganzen Swift-Rennen, da geht es halt nur noch um Watt.
Wenn das mit dem Boost kommt, dann bin ich dafür, dass man auch so einen Schildkrötenpanzer hat, den man abschießen kann und Bananenschalen,
nein,
die man
nein,
so
nein,
liegen
nein.
lassen
ich
kann.
Ich sag mal, das wird wirklich kommen. Du wirst normale Rennräder haben, da wird eine Batterie drin sein. Ich weiß nicht, wie dann die Regelung sein wird. Jeder steht am Start mit leerer Batterie. Ist alles leer.
Du musst ja erstmal vollfahren.
Natürlich, wenn du jetzt im Feld mitrollst.
Ja.
Du kannst jetzt, sagen wir mal, deine Batterie im Feld rollen, brauchst du fast keine Energie. Sagen wir, das Feld rollt mit 40 dahin, da rollst du mittendrin, das weißt du selber, da brauchst du fast nichts.
Mhm.
Kannst du ja permanent deine Batterie aufladen.
Mhm.
Du musst natürlich vorne die Knechte fahren lassen. Die haben natürlich keine Chance, ihre Batterien aufzuladen, aber du kannst als Kapitän, kannst die Zeit nützen, intelligent deine Batterie aufzuladen und die dann einzusetzen, wenn es nötig ist. Entweder alles aufheben für den letzten Berg oder du sagst, okay, da kommen die Anstiege, dann brauche ich das. Da kann es schon mal wieder sehr interessant werden zum Zuschauen, weil ja das Fahrrad, du hast ja am Start keine Energie drin. Das ist ja leer, es ist ein Fahrrad, aber... Es hat eine Speichermöglichkeit, wo du das auch für die Leute interessanter machst. Wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Motor hast, der drin nochmal 500 Watt dazugeben kann, und dann fahren die den Koppenberg hoch, dann fahren die nicht hoch mit 25, dann fahren die auf einmal mit 50 km hoch. Was meinst du, wie die Zuschauer da schauen?
Also, liebe UCI, wenn ihr hier zuhört, ihr habt jetzt 20 Jahre Zeit, um euch darauf vorzubereiten und die Regeln dafür einzuführen.
Gut, eigentlich kurz vor Ende die Batterie alle.
Ja.
Scheiße, hat er nicht gut gemanagt.
Das sind doch mal hier Vorschläge, wie man den Radsport interessanter gestalten könnte.
Ja, auf jeden Fall. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber eigentlich geil.
Aber ja, wenn man jetzt mal überlegt, die ganzen Änderungen im Radsport, das hat ja eigentlich letztendlich die Industrie durchgesetzt, ne? Ja. Also wie mit den Scheibenbremsen, dass sie jetzt da sind und genau. Wahrscheinlich auch nicht mehr da sind. Ne?
Kannst auch speichern.
Ja. Und die Elektroräder sind im Vormarsch. Kann ja auch sein, dass dann demnächst die Hersteller alle ihre E-Bikes auch bei den Rennen sehen wollen und dann natürlich auch irgendwo Druck ausüben. Aber ja, gut, das ist natürlich jetzt.
Jetzt nicht morgen und nicht übermorgen.
Genau.
Aber ich denke schon.
Ich weiß gar nicht, also keiner fährt mittlerweile, fährt echt jeder eigentlich einen Powermeter, oder? Also ich.
Ja, nicht jeder, aber also gerade so die Gravel-Jungs halt nicht, ne? Noch nicht. Also, und ich glaube, diese Szene, die sich da jetzt so langsam irgendwie so ein bisschen neu gründet, irgendwann wollen die auch, aus irgendeinem Grund. Kann schon sein.
Ja, ich meine, das Leistungsmaß, das ist hier so ein Bild von Ned Overend.
Es ist ja auch.
Das Rennen, Mountainbike. Mhm. Der war damals auch schon alter und hat trotzdem, wollten SRM dran haben.
Ja. Es ist ja immer so ein bisschen Typsache, ne? Du siehst ja uns. Dich, mich, Fossi. Der eine steht total auf Zahlen, der andere halt nicht. Aber als Radsportler, weißt du selber, sind die meisten ja schon so ein bisschen verrückt.
Also ich habe ja jetzt keins mehr dran, aber es hat eine Zeit lang gedauert, um mich da so ein bisschen dran zu gewöhnen, weil ich habe ja wirklich dann davor, lass ich mir kurz überlegen, ja, fast 15 Jahre mit Powermeter bin ich gefahren. Also ich bin nie nach Geschwindigkeit gefahren oder so, sondern immer nur nach Watt. Das war dann auf einmal ein total komisches Gefühl, wieder auf dem Rennrad zu sitzen und zu fahren und du fährst dann irgendwie 30 oder 35 oder keine Ahnung, aber weißt halt gar nicht, wie viel.
Geschwindigkeitsmesser, brauchst ja gar nicht mehr, nur auf deine Uhr, ich fahre jetzt 3 Stunden Rad und basta.
Genau, da, so weit bin ich mittlerweile, aber am Anfang hatte ich ja noch ein Tacho dran und dann war es halt trotzdem irgendwie komisch, so, okay, was heißt jetzt 30 km/h? So, bin ich jetzt gut oder nicht? Weißt du, musst du das erstmal wieder so ein bisschen lernen und dann ein Gefühl zu entwickeln, aber so, jetzt auch andersrum, wenn ich jetzt wieder auf irgendwas trainieren müsste oder würde, ich könnte es nicht ohne Leistung machen. Also ich glaube, macht auch wirklich gar keiner
wenn
mehr
du, heutzutage. Wenn du das mal gelernt hast. Zeit lang
hast ja auch Spaß, weil du siehst ja, wenn du jetzt an das Rennen fährst, siehst du, okay, ich habe meine Leistung gebracht, aber die anderen sind halt einfach besser, aber ich bin nicht schlechter. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Wenn du es in der Gruppe fährst und dann sagst, gut, ich fahre jetzt hier 400 Watt den Berg hoch, dann weißt du, das ist viel. Und dann wirst du trotzdem abgestellt, dann weißt du auch, okay, keine Ahnung, die müssen jetzt, ich kann 400 Watt nur treten, 15 Minuten. Und 15 Minuten werde ich abgehängt, der Berg ist, was weiß ich, 35 Minuten lang. Und die fahren gleich schnell weiter. Und dann weißt du, okay, ich muss 35 Minuten 400 Watt treten, um mitzufahren. Oder aber die anderen haben, was weiß ich, die fahren nicht mit Wasser. Das siehst du. Hm. Weil du weißt, was du gemacht hast und du siehst deine Daten und siehst, das ist machbar mit meinen Mitteln.
Ja.
Das wird dir auch als
Problem. Ja, klar, die Diskussion gab es immer mal wieder so, ne?
Das siehst du sofort, dass was nicht stimmt.
Ja.
Dasselbe, stehst du am Auto, hast ein Auto, überall sind Turbolader verboten, auf einmal steht trotzdem mittendrin einer mit einem Turbolader, da hast du mit deinem Saugmotor keine Chance.
Das gab es tatsächlich dieses Jahr wieder so ein bisschen. Anfang des Jahres haben viele Fahrer aus dem Profifeld so gesagt, ja, irgendwie, ich fahre dieselbe Leistung wie letztes Jahr, aber irgendwie. Letztes Jahr war ich Fünfter, dieses Jahr bin ich 50. Da kamen dann auch wieder so viele Sachen auf, die Ketone, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das kam ja dann irgendwie, bei ein paar Teams wurde das genutzt, bei ein paar noch nicht. Dann ist, glaube ich, heutzutage auch super wichtig noch der Rest, so der Technik, ne? Fahrrad, man hat da irgendwie auch mal den Einblick da bekommen, wie viel Reifen mittlerweile da
klein ist. Kleine Umluftwiderstand.
Genau, sowas. Und da halt auch noch dann Unterschiede entstehen. Aber klar, du siehst halt trotzdem irgendwie einen Leistungsverlauf. Also ich meine.
Ja, ohne Außenfaktoren so hast du einfach ein ganz klares Bild von dem, was du drauf hast.
Ja.
Wir haben auch ein paar Fanfragen bekommen, nachdem ich heute angekündigt habe, dass wir hier sind. Und eigentlich die meisten wollten Anekdoten zu Ulle hören. Hast du irgendeine lustige Geschichte?
Ja, das ist jetzt schwierig, weil eigentlich muss man sagen, wie es ihm jetzt geht, das tut einem eigentlich leid.
Auf jeden Fall.
Weil normalerweise, wenn man weiß, wie wichtig Jan Ulrich war, ich sage jetzt mal für den deutschen Radsport, dahin zu kommen, Und letztendlich war der natürlich, hat dasselbe gemacht wie alle anderen, um einfach das zu machen. Und das wurde auch, ich würde mal sagen, mehr oder weniger erwartet, wenn man ein Profiteam hat, dass man gewinnt. Und dann letztendlich bleibt, wird er alleine stehen gelassen und sagen, ja gut, du hast jetzt betrogen. Aber wen hat er, der dann einen Betrüger betrügt, Betrüger? Was, wer ist dann der Böse? Das kann man jetzt, ich würde jetzt sagen, man hätte das Ganze anders angehen müssen und sagen, das ist ein professioneller Radsport. Man kann jetzt nicht dem einzelnen Sportler diese Schuld geben, weil er ist ja genauso schuldig oder nicht schuldig wie das ganze Umfeld um ihn herum, dass das erwartet von ihm, diese Leistung zu erbringen und diesen Druck auszuhalten.
Wir haben das auch schon öfters mal thematisiert.
Das ist das eine. Und er ist natürlich dann nicht so stark wie jetzt ein Lance Armstrong oder andere Sportler, die durch ihr Selbstbewusstsein und das Ganze besser wegstecken können, weil er kompensiert das dann halt mit, was weiß ich, weiß ja jeder, dann wird er zu viel getrunken, dann werden andere Sachen genommen und das ist halt dann letztendlich ein Ausweg aus den Problemen, der aber letztendlich zu nichts führt. Letztendlich geht alles im Bach runter. Und das ist natürlich auch versäumt, von seinem Umfeld oder auch von den Sponsoren, ihm da entsprechend zu unterstützen. Weil er wurde, sagen wir mal, genützt für viele, um in seinem Sonnenlicht zu stehen und sagen, ja, hier ist Jan Ulrich, wird rumgezeigt, der Superstar. Aber letztendlich dann, als das den Bach runterging, wollte keiner mehr mit ihm was zu tun haben und hat gesagt, ja, das ist eine arme Sau. Ja. Das ist eigentlich nicht richtig.
Ja, das stimmt schon. Wir haben jetzt wir haben eine Einsendung auch bekommen, als wir das hier angekündigt haben. Da hat einer ein YouTube-Video uns zugesendet, da mit einer Doku vom Team Telekom 1997. Und da hat irgendwie wie hieß es nochmal, Wissenschaft auf schmalen Rädern oder so?
Schmalen Reifen. Ich
noch dran erinnere. Reifen, ja. Ja, genau, Wissenschaft auf schmalen Reifen.
Ja, glaube ich, war das gemacht.
Genau, und dann kam halt irgendwie Jan Ries mit dem SRM und super akribisch und er weiß genau, was da passiert und guckt sich jeden Tag die Daten an. Und dann kam dann irgendwie so ein kurzer Ausschnitt mit Jan Ulrich, der damals noch nicht die Tour de France gewonnen hat, als das gedreht worden ist. Aber auch irgendwie schon in der Saison Zeitfahren gewonnen hat und der dann irgendwie gesagt hat, ja, das mit der Aerodynamik und den Zahlen, das interessiert mich eigentlich nicht so, ich muss mich wohlfühlen auf dem Fahrrad.
Der hat Tobias Steinhauser geschickt, Aerotest hat er Tobias Steinhauser geschickt, ich mach das nicht, da ist Tobias Steinhauser auf die Radrennbahn in Büttgen gekommen, bin im Rad von Jan Ulrich, ich fahre das jetzt ein und Jan Ulrich sitzt dann auf dem Rad.
Okay, ja, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, also gar nicht so, erzähl mal was Witziges, sondern wie war, also wirklich, war das wirklich so? Also ich stelle mir das halt das so vor, ne? Dass er gar nicht so ein Verhältnis dazu hat.
Nichts interessiert im Detail und es ist letztendlich auch sein Problem, dass er da für alle Sachen kein großes Interesse hatte und durch sein großes Talent das kompensiert hat. Er war also von Haus aus, ich weiß, Trainingslager, was weiß ich, die waren immer in Badenweiler oder auch in Mallorca, war am Anfang konnte nicht mitfahren. Nach dem fünften Tag mussten die anderen Ruhetag legen und er ist alleine 200 Kilometer gefahren. Ja. Weil die anderen, er konnte schneller regenerieren als die anderen. Er war einfach besser. Er konnte auf dem Leistungstest, auf dem Ergometer 540 Watt, 560 Watt aus dem Kalten fahren. War natürlich vielleicht schwerer als die anderen, aber er konnte das einfach fahren und die anderen, die konnten nur 100 Watt weniger und haben schon trainiert. Und haben gesagt, wie geht das? Aber das war einfach sein Talent. Und wenn er natürlich jetzt, ich sage jetzt mal, vielleicht disziplinierter gewesen wäre und vielleicht auch ein bisschen, ich sage jetzt mal nicht schlauer, aber ein bisschen gewusst hätte, wie kann ich mein Talent besser nützen, hätte er vielleicht auch 7-mal die Tour de France gewinnen können oder andere Rennen.
Ja.
Aber es ist halt nicht nur Talent, es können dann 5 Sachen dazu. Deswegen war halt vielleicht auch Armstrong zu der Zeit, wo er vielleicht weniger im Radsport talentiert war als wie Jan, aber die anderen Faktoren, die man braucht, war er besser.
Ja.
Und letztendlich ist bei ihm auch alles im Bach runtergegangen und er steht jetzt halt auch da als großer Betrüger. Aber die anderen waren ja auch nicht, würde ich sagen, nicht besser.
Letzte Frage zum Profi, den du bestimmt kennst, gerade auch, weil du da in Lucca ja auch irgendwo wohnst. Chippo. Ja. Auch kennengelernt?
Na? Ist mein Nachbar.
Genau, ich wollte gerade sagen. Also,
er sagt immer, wenn er zu mir kommt, Uli, mein drittes Bein ist der stärkste.
Du sprichst wahrscheinlich Italienisch, oder?
Ich verstehe den. Ich sehe den oft, der wohnt gegenüber und ja, ist ein Kumpel. Der ist lustig. Und
wir sind große Fans.
USA Cycling, da war mit allen Frauen, ist er immer mit denen trainieren gefahren und hat den dann immer zum Duschen eingeladen.
Das ist dann der erwähnte...
Du kennst den doch auch, oder?
Ja, er ist mal ab und zu dann, als wir in Lucca da mit MTN unterwegs waren, ist er auch dann noch mitgefahren im Training. Also zu meinen aktiven Zeiten war er schon lange, lange raus. Aber halt so da aus Lucca dann halt, ne? Und,
Ja, der wohnt auf der anderen Seite von der Straße.
Genau, SRM Villa. Da waren wir dann auch mal mit dem Team bei einer Pizza-Party. Und das ist aber auch der Standpunkt dann von SRM
gleichzeitig. Ja, ja. Ne? Ja, das Office ist jetzt in der Stadt. Aber oben im Haus, wo ich auch wohne, ist auch, sind Teile vermietet. Ja. Und da ist jetzt noch zwei, drei Coaches von deinem alten Team.
Ah, okay. Ja.
Die sind dann, die wirst du nicht mehr kennen.
Nee,
John Baker wohnt
doch da. Doch, den kenne ich noch.
Der wohnt noch da. Dann ist jetzt Elliot da. John Baker ist nicht mehr Coach. Elliot ist noch Coach bei dem Team, auch nächstes Jahr. Und ein paar andere. Da wohnt noch Rachel Nylander, das ist eine australische Radlfahrerin. Die fährt nächstes Jahr für ein spanisches Team.
Ja.
Die waren mal bei Movistar gefahren und dann bei Bianes Team. Das sind schon noch welche.
Das hattest du dann auch öfter, ne? Dass du da noch so teilweise Athleten auch da beherbergt hast quasi. Ja. Ne?
Da wohnen eigentlich immer welche.
Ja.
Athleten und ein Steinofen.
Ein Stein halt, ein Putzerofen. Du warst noch nicht da, oder?
Ich war noch nicht da, aber ich hab von den Pizza-Partys gehört.
NetApp-Team hat die Teamvorstellung dort gemacht. Das Team NetApp mit Ralf Denk. Das ist aber auch schon lange her.
Ja. Ja, das ist ein guter Standort auf jeden Fall. Nachbar von Chippo.
Ja.
Im schönen Lucca.
Das ist der andere Nachbar.
Ach, der wohnt auch noch da unten.
Ja.
Ja. Da, munkelt man ja, dass der nächste auch wieder in der World Tour zugegen ist.
Ja, da hat er jetzt das Team gehabt. Wie ist das Team von diesem Jahr?
Rival.
Wo Rachel war?
Nee, nicht Rival.
Bianes Team.
Doch. Ja. Ich habe jetzt gehört, dass er nächstes Jahr wahrscheinlich dann einen Posten bei einem schon noch bestehenden World Tour Team übernehmen wird. Ja. Darf man gespannt sein, wird wahrscheinlich dann auch in den nächsten oder noch dieses Jahr wahrscheinlich verkündet werden. Ja,
ja, schauen wir mal.
So, ich finde, ein guter abschließender Punkt ist, du kannst es eigentlich mal definieren. Wir hatten in einer der vorausgegangenen Folgen schon mal vorgeschlagen, mal einen Powermeter-Führerschein einzulegen.
Powermeter-Führerschein.
Was sollte in die Prüfung zum Powermeter-Führerschein?
Gut, er macht jetzt natürlich die Prüfung so einfach wie möglich, weil er will, dass jeder einen Powermeter benutzt.
Wobei, er könnte auch der Fahrlehrer werden und die Prüfung kostet Geld.
Ja gut, ich meine... Ein Powermeter misst die Leistung. Und das ist ein einfacher Wert. Man kann ja theoretisch, wenn man einen Powermeter hat, messen, misst er das Gewicht richtig und misst er die Tretfrequenz oder die Geschwindigkeit richtig. Und theoretisch.
Es geht ja eigentlich mehr so um die.
Wer darf überhaupt
um die Qualitäten benutzen? Des Sportlers, die er braucht, um einen Powermeter richtig benutzen zu können.
Darf der Hobbyfahrer einen Powermeter fahren?
Das Spielzeug. Das macht er. Gut, darf er ein Handy haben und darf er sich ein Spielchen drauf machen. Oder darf der eine Waage daheim haben, wo er wiegt, wie schwer er ist? Ich sage jetzt, wenn einer an Daten interessiert ist, macht es Spaß. Wenn man trainieren gefahren ist und sagt, okay, ich lade jetzt meine Daten auf Strava hoch und sehe, ich habe jetzt den Berg gefahren mit 230 Watt oder 280 Watt, so schnell wie ich noch nie gefahren. Oder mit dieser Leistung gibt es für den in dem Moment ein Hochgefühl, weil er sieht, jetzt habe ich das geschafft, wofür ich trainiert habe. Auch wenn er nur ein Hobbyfahrer ist, ist ja egal. Weil für die Hobbyfahrer ist es genauso wichtig, schneller zu sein als der Kumpel, als wir für den Profi. Auf einem ganz anderen Level. Aber die Wichtigkeit ist dieselbe. Das vergessen ja viele. Weißt du, du bist da hier mit deiner Gruppe, in deiner Kommune, wo du bist, wirst du eigentlich der Stärkste sein.
Schwelle fahren ist immer gleich anstrengend, egal welche du hast.
Eben. Und wenn jetzt ein Hobbyfahrer hier Wir haben hier vor 2 Wochen Tag der offenen Tür gehabt mit Kreipel und Co. Da waren Hobbyfahrer hier und die fanden das geil. Die sagen, okay, der fährt jetzt 160 Kilometer bei 5 Grad und für den 160, wenn hier ein Hobbyfahrer bei 5 Grad 80 fahren will, ist der genauso kaputt. Und hat letztendlich, fühlt sich genauso kacke.
Kann man als Fazit sagen, Hauptsache Bock. Genau. Und Hauptsache großes Blatt.
Ich würde jetzt sagen wir mal Radsport, wenn du jetzt sagst, was ist wichtig. Ein Bekannter von mir, ich weiß nicht, ob du den kennst, Pietro Ferrero. Der war der Chef von der Firma, die machen Nutella, Ferrero Rocher.
Ach wirklich, ich wollte jetzt gerade sagen, macht der Ferrero Küsschen und dann macht er das auch.
Er hat mich immer gefragt, was muss ich machen? Ich habe ihm einmal gesagt, pass mal auf, du hast eine Firma mit zigtausend Angestellten, du bist dauernd am Reisen, du hast dir mittlerweile schon 30 SRMs gekauft, aber eigentlich brauchst du kein SRM. Wenn du Zeit hast, eine Stunde Zeit, fahr eine Stunde Rad, ohne Fahrer, ohne alles, wie du willst, mit deiner Familie alleine, schnell, langsam, du brauchst sowas nicht. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich möchte auch trainieren für den Grand Fondo des und ich muss meine Stunde, die ich habe, bestmöglich nützen und muss da machen, was der Coach mir sagt, ja, aber das macht ja zusätzlich Stress, das brauchst du nicht, weil du hast schon Stress mit deinen ganzen Firmen, mit allem. Da hast du eine Stunde Mittag, du musst entspannen, du musst Radsport nicht sehen als zusätzlichen Stress, aber er hat es nicht verstanden. Der wollte, wie auch ein typischer Manager, seine Zeit optimal nützen, mit möglichst der besten Strukturierung vom Training, aber er ist ja kein Profisportler. Für den ist eigentlich, müsste der Sport sein, Balance zu der täglichen Arbeit, um abzuschalten. Und das hat er halt,
aber ist schwierig. Für den ist das auch.
Na, der ist gestorben in der Mittagspause, wo er trainieren wollte in Südafrika auf der Straße an Herzversagen. Aber einmal hat er sogar ein Flugzeug geschickt, hat mich angerufen, Freitag, Mittag, Uli, ich habe morgen ein Gran Fondo in Turin, da ist morgen früh der Start, ich brauche ein neues SRM, ich habe gerade ein neues, was weiß ich, Pinarello oder irgendein Fahrrad gekriegt. Da habe ich gesagt, jetzt ist Freitag 2 Uhr, wie soll das heute Abend bei dir sein? Das schaffst du nicht mal mit dem Auto. Da habe ich gesagt, doch, ich schicke jetzt einen Flieger. Dann kommt ein Fahrer, holt das Gerät ab. Das Gerät war 3 Stunden später in Turin. Es geht. Ist machbar, aber.
Ja, gut, die Zeit, die er hatte, hat er scheinbar relativ effizient ausgenutzt.
Ja, gut, ich habe den ein paar Mal getroffen. Er war Perfektionist. Gut, wenn man so eine Firma leitet, der hat die auch, ich glaube, da ist der Bruder oder 2 Brüder dabei. Ich kannte eigentlich nur ihn. Und der war halt der Einzige, der halt der Radsport fixiert war. Die haben auch den Giro gesponsert mal oder vielleicht immer noch, weiß ich jetzt nicht. Und der ist aber der Einzige von der Familie, der Radsport gemacht hat. Aber meiner Ansicht nach muss für Leute auch, ist ein Powermeter erster Linie was für Profis, die damit ihr Geld verdienen, weil das Werkzeug ist. Und für einen Hobbyfahrer ist es Spielzeug, was Spaß macht. Und wenn einer Radsport nimmt, um einfach abzuschalten und Kopf frei zu kriegen, braucht er eigentlich gar keinen Computer. Oder halt vielleicht noch, um das mal anzuschauen, aber nicht, dass er der Sklave wird von seinem Fahrercomputer. Und es sind schon manche, wo ich denke, du bist der Sklave von deinem Trainingsplan, du bist der Sklave von deinem Computer. Letztendlich bist du der Sklave von deinem ganzen Sport. Und das ist nicht gut. Eigentlich ist Sport was anderes, als dass du jetzt mehr oder weniger der Sport deine Religion ist.
Wie fährst denn du noch?
Wie ich will. Ich fahre mit SRM alle, schaue mir die bunten Kurven an, fahre auch viel, fahre vielleicht so 12.000, 13.000 Kilometer im Jahr, aber wie ich will. Aber so wie ich Spaß habe.
Ja.
Trotzdem mit SRM und sage, jetzt habe ich den Berg geschafft, was weiß ich, 10 Minuten 320 Watt, war doch gut, aber nicht, dass ich das muss.
Ja.
Einfach so.
Aber du hast wahrscheinlich auch jetzt seit 1986 ein SRM am Rad.
Ja, ich habe alle Daten von 1986 bis jetzt. Wahrscheinlich bin ich derjenige auf der Welt, der am meisten Leistungsdaten angeschaut hat.
Ja, das glaube ich.
Denke ich mal. Immer so, schaue ich mir jeden Tag an. Jeden Tag, von früh bis auf Nacht, Leistungsdaten.
Noch eine Fanfrage, die hätte ich fast vergessen. Warum wird Björn Riedel nicht schneller?
Wer?
Mit seinem SRM.
Du.
Ist egal.
Weil du ein Schlauer bist. Weil du weißt, diese Daten richtig umzusetzen.
Tja, Björn, da musst du dich vielleicht nochmal an jemanden wenden, der da Ahnung hat. Gut. Haben wir noch was?
Na, war nett.
Ja.
Das war sehr nett, auf jeden Fall.
Kann ich auch.
Ich bedanke mich erstmal, dass wir hier sein durften.
Bitte. Vielleicht demnächst mal in Italien.
Das hatten wir auch schon gedacht, ja.
Lass mich wissen. Ich plane das ein.
Ja.
Machen wir da mal.
Kommen wir gerne. Machen wir eine Pizza.
Vorbei. Machen wir ein paar Pizzas. Müssen wir da mindestens, wenn wir eine Pizza umarmen, auch mindestens 20 Leute sein.
Ja.
Sonst lohnt es sich nicht. Er war schon öfter da und er weiß es, wie es da ausschaut.
Ja, sehr gut.
Sehr gute Idee.
War das letzte Mal, war der Pool fertig? Oder war der noch in Konstruktion?
Im Januar. Ich weiß nicht, ob
du warst
da.
Nur einmal da. Nie im Sommer.
Nee. Aber nächsten Sommer.
Nächsten da Sommer.
Da kommen wir jetzt vorbei.
Und die Planung davon können wir jetzt im Off weitermachen.
Genau.
Vielen Dank, Uli.
Sehr gut. Danke.
Ja.
War nett.
Kann ich auch.
Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Und an der Stelle noch schönen Gruß an Paul, der heute gefehlt hat, aus organisatorischen Gründen.